Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Also dann haben, also ich meine, die sind auch manchmal gewöhnungsbedürftig, die Bemerkungen, die dann fließen, aber es war sehr spannend und deswegen denke ich, es war richtig, jetzt in dem Zeitpunkt das zu veröffentlichen.
Ja, das finde ich auch. Es ist eine sehr interessante Lektüre und ich lade Sie ein, wenn Sie sich dafür interessieren, können Sie sich das Buch anschauen hinter der Wand draußen und vielleicht auch noch mit Angelika Andruchowitsch sprechen. Interessieren Sie sich für Resu Po und ihr wunderbares Werk und für dieses sehr wichtige Buch. Es ist ein Thema, was uns alle, glaube ich, noch sehr lange beschäftigen wird. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke.
Ja, guten Tag. Es geht jetzt weiter mit auch mit dem Thema Exil, Emigration, den Fluchten über die Meere ins Exil. Ich bin Britta Jürgs, die Verlegerin des Aviva Verlags und neben mir sitzt die Autorin dieses, wie ich finde, wunderbaren Buches, Christine von Soden, hat zahlreiche Bücher verfasst, lange über, auch mit Zeitzeugen über Exil, Emigration während des Nationalsozialismus gesprochen und zahlreiche Hörfunkfeatures verfasst. Auch an der Universität war sie Dozentin und sehr, sehr viele Bücher geschrieben. Also auch sehr viele Bücher über die Ostsee oder die Meere. Und dieses Buch ist eigentlich so ein Buch, was beide Themen verbindet, sowohl das Thema Exil, Emigration mit dem Thema des Meeres. Weniger die Ostsee, sondern andere Meere. Zum Konzept des Buches werden wir gleich etwas hören, aber als Einstieg möchte ich Christine von Soden bitten, etwas aus dem Buch zu lesen.
Ja, ich lese vor aus dem ersten Kapitel. Es gibt noch ein Einführungskapitel, was sozusagen eigentlich den roten Faden des Buches ein bisschen vorstellt, aber das wird jetzt zu langatmig, weil ausgetimt werden das fast 15 Minuten und wir haben ja nicht so viel. Also beginne ich mit dem ersten Kapitel mit der Überschrift 33, 1. April. Die Straßen voller Scherben, Judenboykott. In ganz Deutschland jüdische Geschäfte, Anwaltskanzleien, Arztpraxen, verwüstet, geplündert, beschmiert. Mit Flammenschrift steht dieser Tag in mein Herz eingegraben, notiert die Ärztin Hertha Nathoff in ihr Tagebuch. Die nationalsozialistische Propaganda hat neues Gift zum Brandmarken und Selektieren ausgestreut. Arisch sein wird zur alles beherrschenden Norm, der Arier-Paragraph zum Schwert für systematische Säuberungen. Binnen kürzester Zeit müssen jüdische Männer und Frauen ihre Lehrstühle räumen und ihre Roben an den Nagel hängen, dürfen sie an staatlichen Bühnen nicht mehr singen, nicht mehr spielen, keine Regie mehr führen, keinen Taktstock mehr in die Hand nehmen, dürfen sie keine Urkunden mehr notariell beglaubigen, keine Steuerberater mehr sein, in staatlichen Kliniken keine Blinddärme mehr entfernen, keine Krebsgeschwüre heilen. Schon bald wird der Entzug der Kassenzulassung folgen, wird Hertha Nathoff in ihr Tagebuch eintragen, die letzte Kassensprechstunde, ich habe tapfer durchgehalten. Meine Wohnung gleicht einem blühenden Garten, Abschiedsblumen, wie das ist, sein eigenes Begräbnis zu erleben. Dass die Boykottaktionen den Auftakt zu einer Vernichtungspolitik markieren, wollen viele, sehr viele nicht wahrhaben, noch nicht. Nicht im April 1933. So schlimm werde es schon nicht werden. Wahrscheinlich sei der Spuk bald vorbei. Und sogar unter jenen Abertausenden, die nach dem 30. Januar überstürzt, vor allem nach Frankreich, aber auch nach England, Belgien oder in die Niederlande flüchten, befinden sich nicht wenige, die fest daran glauben, in ein paar Monaten, vielleicht gar Wochen, zurückkehren zu können. Am 10. Mai steigen Rauchschwaden am Berliner Opernplatz auf. Fetzen aus verkohlten, schädlichen Schrifttum zittern in der Luft, nicht nur in Berlin, in allen deutschen Universitätsstädten. Die nationalsozialistische Studentenschaft ergötzt sich an den von ihr initiierten Bücherverbrennungen. Hertha Nathoff beobachtet die politische Szenerie mit Sorge, aber auch sie kann sich nicht vorstellen, die Zelte abzubrechen und schreibt in ihr Tagebuch, so schnell räume ich das Feld nicht. Die Ärztin möchte bleiben, für treue Patienten weiter da sein, auch wenn sie ihnen nur noch mit Medizin aus ihrer Hausapotheke helfen kann. In ihrem Tagebuch fragt sie unablässig nach dem Warum, grübelt über Schuld, führt Selbstgespräche. Aus. Ich muss es mir immer wieder sagen, damit ich es fassen kann. Um zu begreifen, was nicht zu begreifen ist, spult Hertha Nathoff ihren Lebensfilm immer wieder auf den Anfang ihrer Berlin-Jahre zurück. Als sie 1895 im oberschwäbischen Laubheim geboren, ihre Assistenzzeit im Krankenhaus Moabit beginnt und sich mit nun 25 Jahren beim Oberarzt Erich Nathoff vorstellt, gestatten Hertha Einstein, ja richtig, eine Nichte des berühmten Physikers, innerhalb der Familie nach wie vor das Albertle. Oder noch weiter zurück, als sie zu den ersten Studentinnen an den deutschen Hochschulen zählt, 1914 in Heidelberg, und sich in der chirurgischen Abteilung der Universitätsklinik, wo schwer Verwundete aus den Schützengräben liegen, freiwillig zur Nachtwache meldet. Prägende erste Begegnungen mit dem Tod, mit Krieg und dem Kampf ums Überleben. Hertha Nathoff fühlt sich schon als Heranwachsende zur Ärztin berufen, ist Mitglied im Bund Deutscher Ärztinnen und gehört dem Vorstand der Berliner Ärzteverbände an. Gegen Ende der Weimarer Republik schafft sie sogar den Sprung in den Gesamtausschuss der Verbände, bis dahin ein reiner Herrenclub. Und nun nichts mehr. Von heute auf morgen alles weg. Nein, nicht alles. Erich gibt es noch. Erich Nathoff, den sie 1923 geheiratet hat, und Heinz, ihren gemeinsamen Jungen, jetzt 1933, 8 Jahre alt.
Ja, vielen Dank. Jetzt haben wir einen Namen gehört, der den meisten von Ihnen wahrscheinlich nicht bekannt sein wird, Hertha Nathoff. Es tauchen noch sehr viel weitere Emigrantinnen, sehr viel weitere Namen auf. Kannst du zu dem Konzept des Buches und wer darin auftaucht, etwas erzählen?
Ja, ich hatte mich als erstes dafür entschieden, Emigrantinnen auszuwählen, aus mehreren Gründen. Einmal, weil ja in der Exilliteratur nach wie vor auch die Schicksale der Frauen nicht ganz so viel vorkommen wie die ihrer Männer. Und zum Zweiten, und das ist vielleicht sogar fast der entscheidende Grund, ist das, was mich interessiert hat, also das Buch heißt ja Über die Meere ins Exil, und mich hat interessiert nicht so dieses Abstrakte, der Bruch in Deutschland und dann gibt es einen Leerraum und dann ist man in der Fremde, sondern wirklich das Dazwischen. Von welchem Hafen, mit welchen Schiffen, wer hat die Pässe besorgt, welche Gesetze seitens der Nationalsozialisten mussten beachtet werden. Also was musste man alles wissen, um überhaupt aus Nazi-Deutschland rauszukommen? Und das ist eine Unmenge gewesen. Und diese ganzen Dinge schlagen sich sehr viel bis hin in Gedichte nieder, also in Briefen, in Tagebuchaufzeichnungen und eben auch in literarischen Dokumenten. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und von daher habe ich mich eben auch für die Emigrantinnen, obgleich es auch einige Emigrantinnen natürlich gibt, entschieden. Und so von den Namen, also sehr viele kennt man, zum Beispiel Else Lasker Schüler, aber sehr wenige werden wissen, mit welchen Schiffen sie unterwegs war. Oder beispielsweise Gabriele Terget nach Palästina, Mascha Kaleko natürlich, jeder kennt Mascha Kaleko, aber ich würde mal vermuten, keiner weiß aus dem Stand, mit welchem Schiff sie überhaupt, über welche Wege. Naja, und das war sozusagen, oder das ist das Hauptanliegen dieses Buches, und insofern ist auch vieles sehr, sehr alltagsnah. Also jetzt nicht so abstrakte Identitätsfragen und sowas, sondern ganz, ganz lebenspraktisch. Und so wie es hier mit Hertha Nathoff, was Sie hören können, konnten, die habe ich deswegen auch ausgewählt, weil sie das Einzige, also vielleicht gibt es noch mehr, aber was mir jetzt so zugänglich war, ein sehr, sehr langes und detailliertes Tagebuch geschrieben hat. Von 33, von der Machtergreifung bis zum Ausreiseverbot. Und das ist eine unglaublich beeindruckende, ja, Quelle. Dazu vielleicht erstmal?
Ja, und das ist, genau, das ist der eine, wer kommt darin vor, aber auch zur Struktur handelt es sich ja nicht um, wie man natürlich an diesem Textauszug auch schon sehen konnte, nicht um Einzelbiografien. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, zu sagen, ja, wir stellen jetzt irgendwie die verschiedenen Emigrantinnen vor, sondern es ist ja alles miteinander verflochten, aber die Struktur des Buches, vielleicht dazu noch was.
Ja. Ich hatte mir überlegt, dass ich interessanter finde und vor allen Dingen auch sehr viel eindrucksvoller, wenn das Konzept und der rote Faden des Buches die Jahre des Nationalsozialismus sind. Also jedes Kapitel ist ein Jahr, 1933, 1934, 1935. Und die Schwerpunkte sind sozusagen 33, 35, 38 durch erstmal der Beginn, dann die Nürnberger Gesetze und dann die Reichspogromnacht, weil in diesen Jahren sich die Auswanderungsmöglichkeiten ganz, ganz eklatant verschlimmert haben, schwieriger geworden sind und auch die Gesetze, die dazu jeweils erlassen wurden, immer komplizierter wurden. Und das ist sozusagen der rote Faden, weil das war ja der Alltag. Das war ja der Alltag, was die Leute erlebt haben. Und insofern sind die Namen, also wie beispielsweise auch Lilli Palmer, die Schauspielerin, die kommen immer so vor, wie sie sozusagen in diesen Faden reinpassen. Also wer jetzt nach England ging, wie beispielsweise Lilli Palmer, kommt dann auch in dem Kapitel vor. Und das ist dann auch sehr gut nachvollziehbar alles. Manche kommen immer wieder vor, manche kommen nur einmal vor. Und manche einige Male, und das ist dann sehr schön nachvollziehbar. Und ich glaube auch, dass so die Dramatik so dieser Jahre dadurch sehr viel greifbarer wird, als wenn man alles einzeln, Mascha Kaleko hier und Else Lasker Schüler da, das ist dann alles so zusammenhanglos. Und so ist es im Grunde genommen ein organisches Ganze, wo immer die Namen auftreten und wieder abtreten. Und bis zum Schluss kann man auch alle verfolgen. Und im allerletzten Kapitel kann man auch noch lesen, was alle dann letztendlich gemacht haben und bis zum Schluss des Zweiten Weltkrieges, Schluss der Nazizeit, ja.
Genau, denn die Fäden werden ja in dem Schlusskapitel auch wieder alle aufgegriffen. Aber der chronologische Rahmen, genau, ist eben von 1933 bis zum Ausreiseverbot 1941. Zu den Quellen nochmal was. Mhm. Wie kamst du zu diesem Material?
Ja, also das ist vielleicht auch was Besonderes jetzt. Ich habe ja sehr lange im Deutschen Exilarchiv in Frankfurt dazu geforscht, auch im Rahmen eines Ausstellungskonzeptes gearbeitet, was zu diesem Thema vorgesehen war und auch vielleicht noch ist. Und die Hauptquellen, und das macht sicherlich auch so diese, ja, also das geht bis hin zu den ganzen Illustrationen, sind ja sehr, sehr viele Illustrationen in dem Buch, sind abgelegene, wie soll ich mal sagen, ja, Publikationen, die man auch nicht mal eben irgendwo in irgendeiner Bibliothek lesen kann. Also konkret, die Reisen gingen ja im Wesentlichen nach Palästina oder nach Übersee. So, und die Palästina-Reisen wurden organisiert vom Palästina-Amt. Kennen auch viele Leute gar nicht, was das ist. Und die Reisen nach Übersee wurden organisiert vom Hilfsverein der deutschen Juden. Und diese beiden Organisationen haben damals für die jüdische Bevölkerung Zeitungen rausgebracht. Und diese Zeitung, war für mich eine riesen Fundgrube, in diesen Zeitungen, die damals verkauft wurden, also vom Palästinaamt, die hieß Aliyah, also Auswanderung, und die andere, die hieß jüdische Auswanderung und hatte Länderthemen, also jüdische Auswanderung, Südamerika, Südafrika und so weiter, USA. Und diese Hefte, also die sprudeln nur so von dem Alltag und den Komplikationen und an was alles gedacht werden musste, um eine Ausreise überhaupt zu bewerkstelligen. Also ganz schlicht von dem Palästina beispielsweise, was nimmt man mit an Kleidung? Männer, Frauen wurde immer so. Welche Wäsche, welche Unterwäsche? Oder ja, also dass man da überhaupt leben konnte. Oder welche Berufe sind da überhaupt gefragt? Was kostet eine Wohnung? Wo finde ich überhaupt eine Wohnung? Wer kann mir vor Ort helfen? Gibt es Autos? Und kann ich mein Auto mitnehmen? Also alles solche verrückten Dinge. Es gab ja übrigens ja auch Menschen, die mit dem Auto sogar hingefahren sind. Habe ich auch beschrieben hier. Das Palästinaamt hatte auf speziellen Wunsch derer, weil es ja auch sehr schwierig war, ein Schiffsticket zu bekommen. Also Mascha Kaleko, das habe ich auch im Buch beschrieben, die hat das mal so als Glosse wiedergegeben, einen Brief ans Palästinaamt von jemandem, guten Tag, ich hätte gern ein Zertifikat nach Palästina, würden Sie mir das bitte per Nachname schicken? Und das ging natürlich überhaupt nicht, weil das ein Riesenzirkus war, sowas überhaupt zu bekommen. Ein Gesundheitszeugnis und Vorzeigegeld, auch das vielleicht auch noch eine wichtige Sache. Es sind ja so 1933 über Nacht eine Masse an Vokabeln entstanden, die kein Mensch kannte. Also Vorzeigegeld. In allen Ländern brauchte man Vorzeigegeld. Was ist denn Vorzeigegeld? Und die Summen waren unterschiedlich hoch. Von 300 Reichsmark bis irgendwo hin, stand aber alles in diesen Broschüren drin. Oder wie Leute, die ein bisschen mehr Geld hatten, wie konnte man sein Geld transferieren? Eine hochkomplizierte Angelegenheit, hatte vielleicht eine Ärztin oder ein Arzt oder eine Familie, was weiß ich, 30.000 Reichsmark auf dem Konto, die konnte man nicht einfach mitnehmen. Also das meiste wurde sowieso konfisziert, aber da gab es unendlich komplizierte Bestimmungen mit den Banken und mit den Finanzämtern und alles das steht aber wirklich in diesen Heften drin und das habe ich hier auch im Buch so wiedergegeben, dass ich dachte, es muss so geschrieben sein, dass man das so aufnimmt wie diejenigen, die damals ausreisen wollten. Also wie so Reiseliteratur im Grunde genommen. Es liest sich ein bisschen wie Reiseführer, ja. Ne? Also ja. Das war die eine Quelle, eben diese tollen Broschüren. Also sogar im Exilarchiv haben sich die Mitarbeiter gewundert, was es alles noch gibt. Ja, man sagt ja immer so, die Zeit ist wunderbar dokumentiert. Also da gibt es noch eine ganze Menge, was man machen kann. Und auch wenn der Ausdruck jetzt nicht passt, muss ich wirklich sagen, mir hat das richtig Spaß gemacht, weil das so was Alltägliches ist und so ganz, ganz nah an dem, muss man sich ja auch mal vorstellen, eine Familie, die irgendwo im Dorf wohnte und plötzlich, woher soll man denn wissen, wie man nach Palästina kommt? Also, es stand ja nicht in einer normalen Zeitung oder im Radio oder was weiß ich wie. Ja, so.
Ja, und es gab ja auch noch was ganz Besonderes in diesen wunderbaren Zeitschriften und das hat mich auch sehr begeistert daran, als wir dann den reichen Fundus, den Christine von Soden dort auch an Bildmaterial eben gefunden hatte und vorausgewählt hat, das dann zu sichten und zu gucken, was nehmen wir in dieses Buch hinein. Denn du hast schon mal das Thema Anzeigen erwähnt, aber ich wollte es noch mal ein bisschen verstärken. Das ist ja auch wirklich eine
ein wunderbarer Fundus gewesen. Mhm. Also ich muss immer, das Beispiel, was ich immer erzähle, ist, gut, natürlich Auswanderer lernen Sprachen, stand da auch drin, aber mich da der Verlag in Berlin ist mir sofort aufgefallen, bevor Sie nach Palästina reisen, große Anzeige, nehmen Sie mit, finden Sie Koffer und so weiter, alles andere im Warenhaus Josef in Neukölln, eben in Berlin.
Ja, ja.
Also solche Dinge, ja, ja, die einem auf einmal, mhm, so ein abstraktes, mhm, Thema ganz konkret und ganz, mhm, plastisch vorführen.
Also, ja, also diese Anzeigen, also das war zum Beispiel auch interessant im Archiv, als ich dann auch fragte, mit den Rechten, was sind die Rechte mit diesen Annoncen, wenn man das, findet man ja überhaupt gar nicht mehr. Und da war auch eine Mitarbeiterin, die sagte, also nein, also das hat sich ja noch kein Mensch angeguckt. Und das ist so interessant. Also einmal, was Britta Jörgs gesagt hat, mit diesen Kaufhäusern, mit Koffern, oder es wurden zum Beispiel auch so zusammenklappbare Metallhäuser angeboten, die man mühelos in Palästina aufbauen konnte. Also ganz absurde Sachen auch. Und interessant sind dann ja auch die vielen Annoncen von Reedereien. Also in Palästina war ja da fuhr man mit der italienischen Lloyd Triestino, und diese Plakate sind auch so interessant, die waren auch immer in den ganzen Zeitungen drin, auch unglaublich viele, mit allen Schiffsnamen, und das ist natürlich dann ganz spannend, wenn man irgendwie mal so ganz, ja, ohne viel drumherum liest, wir fuhren auf der sowieso, und dann wusste ich ja nicht, was war denn das überhaupt für eine Reederei, was war das für Schiff, und bums hat man das denn sofort gefunden und wusste, aha, also die fuhren denn von da und da. Und das ist auch total interessant, dann klärt sich das so langsam, Triest und Marseille, und dann sind auch viele Dinge dann immer so dazu gekommen beim Suchen, dass zum Beispiel auch das Palästinaamt, die haben ja auch dann richtige Bahnreisen organisiert vom Anhalter Bahnhof nach Marseille. Mit so und so vielen Leuten. Und das wurde alles geplant und alles organisiert. Die Bahntickets, das Schiffsticket und dann Visum und so weiter und die Zertifikate. Und das fand ich total interessant, auch sich mal solche Europakarte vorzustellen, von wo, von welchen Häfen ging es überhaupt wohin, mit welchen Schiffen. Ja, naja, gut. Und also von den Anzeigen hier haben wir dann noch welche vergessen? Nee, also das ist wirklich sehr illustrativ. Man denkt das auch gar nicht, weil die haben sowas Normales. Ne? Man denkt irgendwie, das muss alles ganz grausam sich angehört haben. Das hat auch dann so eine Aufbruchsstimmung, oder? Darf man das ruhig sagen? Ich glaube schon, weil zum Beispiel dieses Unternehmen mit dem Zieh aus, zieh ein mit Silberstein. Ja, bitteschön.
Mach mal.
Doch, sehr ruhig.
Nein. Das dachte ich noch, das ist auch immer so ein schönes Beispiel, was wir beide auch irgendwie, ja, auch sehr witzig fanden und geschmunzelt haben. Genau, dieses Zieh aus, zieh ein mit Silberstein, mhm, aber den Rest dazu.
Ja, da habe ich mich dann auch gewundert, weil das ist so eine lustige Anzeige mit so kleinen Männchen, die mir so kleine Koffer haben. Denkt man, oh Gott, das ist ein bisschen zynisch irgendwie, 1934 mit solcher Werbung. Und wenn man dann mal ein bisschen nachhakt und überlegt, dann versteht man, aha, das ist eine Firma, die ist uralt, die gab es schon um die Jahrhundertwende in Berlin, einer der bekanntesten jüdischen Speditionsfirmen, und die haben natürlich nicht irgendwie die Idee gehabt, jetzt 1933 ihr ganzes Logo umzubasteln, kannte ja auch jeder so, und hatte denn, ja, viele kannten das und haben auch gerne denn bei der Firma ihre Sachen in Auftrag gegeben. Ne? Und insofern zieh aus, zieh ein mit Silberstein.
Ja, ja, genau, das so zum Konzept und um eine, so eine Idee zu bekommen. Also Sie können sich das dann natürlich auch also in 5 Minuten sozusagen da vorne anschauen und auch mal, mhm, durchblättern. Und zum Abschluss wollten wir auch noch gerne.
Ja.
Nochmal was kleines lesen. Stück lesen. Genau.
Ja, vielleicht aber auch noch, was wir beide auch schön auch mit Begeisterung zusammengesucht haben, waren die Häfen. historische Aufnahmen von den Häfen, von Marseille, von Triest und so weiter, also von den wichtigsten und auch von den Schiffen. Also die Schiffsfotos, die Sie in dem Buch sehen, sind jetzt nicht irgendwelche, weil die irgendwie toll aussehen, sondern die sind auch haargenau aus der Zeit und auch haargenau die Schiffe, mit denen die Leute auch unterwegs waren. Also die Bremen zum Beispiel kommt mehrere Male vor und so weiter. Aber das war uns auch wichtig, dass das auch nicht irgendein Foto ist. So, ich springe jetzt mal mitten rein in die Geschichte. Das ist jetzt schon ganz am Ende des Buches. Anna Segers muss ich hier nicht weiter erklären. Am Schluss des Kapitels. Nach quälenden Ungewissheiten und der Umbuchung von einer Reederei auf die andere verlässt Anna Segers mit ihrer Familie auf der Kapitän Paul Le Merle Marseille. Abreisedatum ist der 24. März 1941. An Bord arbeitet sie an ersten Entwürfen zu ihrem Roman Transit, mitten im Strudel des Geschehens, die Schrecken der NS-Chargen, die sich in Marseille die Passagierlisten auslaufender Schiffe vorlegen lassen, noch in den Gliedern. Erst später erfährt sie, dass ihr Name auf der Fahndungsliste der Gestapo steht, allerdings ihr Pseudonym Anna Segers, nicht Nettie Radwani. Schreibkomfort bietet der karge Frachter selbstverständlich nicht. Mit 350 Passagieren bei lediglich 2 Kabinen und 7 Schlafplätzen ist diese schwimmende Nussschale katastrophal überbelegt. In Momentaufnahmen verflicht und verfremdet Anna Segers eigene Erfahrung in ihrem Roman, Behördengänge in Marseille, konspirative Treffen, den pochenden Impuls beim Klingeln an der Tür einer Zimmerwirtin. Und jetzt das Zitat des Erzählers. Ich war auf alles besetzt gefasst, doch schob mir diese Wirtin sofort ihr Anmeldebuch hin. Sie sah scharf zu, wie ich meinen Flüchtlingsschein schrieb. Sie fragte mich nach meinem Sauve-Conduit. Ich zögerte. Sie lachte und sagte, ihr Pech, nicht meines, wenn die Razzia kommt. Sie zahlen mir jetzt für eine Woche im Voraus. Sie sind ja ohne Erlaubnis hier. Sie hätten zuerst die Erlaubnis unseres Präfekten einholen müssen, um nach Marseille zu kommen. In welches Land wollen Sie denn fahren? Ich sagte, ich hätte gar nicht die Absicht, irgendwo hinzufahren. Vor den Deutschen geflohen, von einer Stadt zur anderen getrieben, sei ich eben in dieser gelandet. Ein Visum hätte ich nicht, eine Schiffskarte hätte ich nicht, übers Meer laufen könne ich nicht. Sie schien eine ruhige, fast träge Frau, jetzt aber war sie bestürzt. Sie rief, der Herr will doch nicht etwa bleiben? Ich sagte, warum denn nicht? Sie bleiben ja auch. Der Aberwitz der realen Verhältnisse durchzieht die Kapitel von Transit und als Symbol für das Dazwischen, auf der Schwelle der verlorenen Heimat in eine unwegbare Zukunft, das Schiff. Selbst am Übergang vom Wachen zum Schlafen ist es präsent, wie beim Erzähler, der sich im Zimmer der Wirtin, nachdem sie ihm die Zimmerschlüssel aushändigte, wie an Bord fühlt, schwindlig, in einem Gewoge von Eindrücken und Empfinden, die er müde und erschöpft nicht zu erklären vermag. Und jetzt kommt das Schlusszitat. Auch drang von allen Seiten ein Lärm auf mich ein, als schliefe ich auf einer glitschigen Planke inmitten einer betrunkenen Mannschaft. Ich hörte Gepäckstücke rollen und krachen, als lägen sie schlecht verwahrt im Lagerraum eines vom Meer geschüttelten Schiffes. Und endlich hörte ich noch aus weiter Ferne, doch durchdringender als alles, ein kleines, einfaches Lied, das ich zum ersten Mal in meiner Heimat gehört hatte, als niemand von uns noch wusste, wer Hitler war, nicht einmal er selbst. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bücher gibt es hier vorne.
Gut eingehalten, ne? Ja, sehr schön. Schlacht 20 Minuten.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.